Re,
Vulva,
Zion.
Hier reden wir mit und über Frauen.
Im In- und Ausland.
Über ihre Belange.
Ihre Unterdrückung.
Ihr Begehren.
Ihre Schwierigkeiten.
Ihre Kämpfe.
Und ihre Erfolge.
Wir lassen sie sprechen, hören zu und überlegen mit ihnen.
Was heißt es denn heute, Frau zu sein?
Und ist eine Revolution möglich?
Notwendig ist sie auf jeden Fall.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Revolvation im Jahr 2022. Hier geht es heute um Verhütung. Verhütung ist Frauensache, immer noch. Leider. Und deshalb ist es eigentlich erstaunlich, dass wir von Revolvation uns dieses Thema bisher noch nicht vorgeknöpft hatten. Anlass für die jetzige Sendung ist ganz einfach meine persönliche Entscheidung, endlich eine neue Verhütungsmethode auszuprobieren, das Diaphragma. Die Methode ist eigentlich nicht neu, mir war sie jedoch bisher noch nicht besonders bekannt. Hormonell zu verhüten kommt für mich schon seit vielen Jahren nicht mehr in Frage und damit bin ich nicht allein. Denn immer mehr Frauen sehen die hormonelle Verhütung mehr und mehr kritisch. Kondome sind an und für sich ja eine geniale Erfindung, aber leider oft auch einfach ein bisschen unsexy. Doch wo bekommt man entsprechende Beratung, wenn man nun die Verhütungsmethode wechseln will? Viele Frauen machen die Erfahrung, dass die Beratung bei FrauenärztInnen nicht ausgewogen und auch nicht ausführlich ist. Meine Frauenärztin hat mich glücklicherweise darauf hingewiesen, dass es auch noch andere Beratungsstellen gibt, die Frauengesundheitszentren. Ich habe für diese Sendung daher ein Gespräch geführt mit Vera Löffler vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum in Freiburg über die Frauengesundheitsbewegung, selbstbestimmte Verhütung und das Diaphragma als Verhütungsmethode.
Frauen auch eine freie und schöne und lustvolle Sexualität zu ermöglichen, ist erstmal die Sicherheit, dass die Verhütung funktioniert, was sehr grundlegend ist. Das Diaphragma ist eine Membran, eine Kappe aus Silikon mit einer Feder drin. Durch diese Feder kann man das zusammendrücken und sich in die Vagina einführen. Das wird dann so eingesetzt, dass es den Gebärmutterhals mit Muttermund bedeckt. Methode, die letztendlich verhindert, dass die Samenzellen, die beim Sex dann eben in der Vagina verbleiben, dass die eben nicht weiter wandern können in die Gebärmutter hinein und letztendlich dann eben nicht zum Ei den Weg finden. Vera Löffler. Ich bin Sozialarbeiterin von meiner Grundausbildung, habe nur eine systemische Therapieausbildung gemacht und arbeite hier im Frauen- und Mädchengesundheitszentrum Freiburg seit 24 Jahren.
In unserem Interview soll es erstmal allgemein ja um die Einrichtung gehen, für die du arbeitest, und dann aber auch im Speziellen um das Thema Diaphragma. Mhm. Und damit wir erstmal wissen, wo wir sind und uns verorten können, wäre meine Bitte jetzt, dass du uns ein bisschen erzählst, was ist denn überhaupt das Frauen-Mädchen-Gesundheitszentrum, mhm, und warum braucht es das?
Warum braucht es das? Ist eine gute Frage. Okay. Also wir sind hier in Freiburg im Breisgau und wir sind eines von mehreren deutschen Frauengesundheitszentren. Wir in Freiburg nennen uns FMGZ, Frauen- und Mädchengesundheitszentrum. Wir haben die Mädchen von Anfang an konzeptionell mitgedacht. Das heißt, wir bieten auch, also auch unsere Angebote richten sich an die Zielgruppe von Mädchen und jungen Frauen. Und erwachsene Frauen sind bei uns intern wie fast zwei getrennte Arbeitsbereiche. Gibt natürlich fließende Übergänge, aber beide Zielgruppen haben mit dieser Überschrift Gesundheit, gesundheitliche Beratung, gesundheitliche Informationen tatsächlich schon auch verschiedene Themenfelder, die jetzt eher im Erwachsenenfeld liegen oder eher im Jugendalter verortet sind. Da haben wir uns sehr spezifiziert auf diese frauenspezifischen und mädchenspezifischen körperlichen Themen, Erkrankungen, Beschwerdebilder, Ausprägungen und arbeiten aber viel auch gerade mit den im Bereich der Mädchen auch viel in der Prävention. Wir gehen auch in Schulklassen und in Mädchengruppen, um eben sexualpädagogische Angebote zu machen. Gewaltprävention, in dem Feld sind wir tätig.
Du hast gerade sehr betont, dass es um die körperliche Gesundheit geht, aber gerade jetzt, wenn es zum Beispiel um Gewaltprävention geht, aber auch Sexualpädagogik, kann ich mir vorstellen, ja, dass die psychische Komponente sicherlich auch eine Rolle spielt, oder?
Ja, klar. Also wir unterscheiden schon den Begriff Gesundheit, gucken wir wirklich groß an, der hat ein weites Feld und beinhaltet natürlich auch die psychisch-seelische Gesundheit. In dem Feld unterstützen wir auch Mädchen und auch Frauen, zum Beispiel ganz konkret auch bei der Therapiesuche, wenn die sagen, ich suche eine Psychotherapeutin, wie kann ich da eine gut finden hier in Freiburg, dann bieten wir da auch Hilfestellungen an, auch gute Adressen und auch Übergangsbegleitungen, bis die Frauen oder Mädchen da einfach einen guten Platz gefunden haben, wo sie sagen, ja, da fühle ich mich jetzt stimmig und aufgehoben. Und genau. Und bei den Mädchen sind wir so ein bisschen schwerpunktmäßig inzwischen Erstberatungsstelle geworden, Erstanlaufstelle zum Thema Essstörungen, Selbstverletzung, familiäre Probleme, depressive Verstimmungen im Jugendalter. Das sind so die Themen, womit die Mädchen hauptsächlich zu uns kommen. Und bei den Frauen ist eben ein großer Teil tatsächlich diese psychische Begleitung bis hin zum Therapieplatz, wo wir viel Stabilisierungsarbeit auch auf dem Weg dahin machen und auf der anderen Seite eben viele körperliche Themen rund um den Frauenkörper, also angefangen von Zyklusbeschwerden, Blasen-Vaginalinfekte bis hin zu den Schwangerschaft, Geburt, Kinderwunsch, Verhütung, also in alle Richtungen, unerfüllter Kinderwunsch auch, dann alle Krebsformen, Brustkrebs ist natürlich ein großes Thema, Wechseljahre, älter werden. Also entlang der Lebensphasen, entlang der Körperbefindlichkeit, wir decken dann ein breites Feld ab. Ja, noch die Frage, warum brauchst du überhaupt ein Frauengesundheitszentrum oder brauchst Frauengesundheitszentren? Die Frage würden ja gar nicht alle mit Ja beantworten, vermutlich. Wir finden, das brauchst. Und aus dem heraus haben wir uns auch gegründet, also hier in Freiburg vor 30 Jahren, 1990. Mhm. Ja, wir sind letztendlich entstanden aus der neuen deutschen Frauenbewegung, also die zweite Frauenbewegung in Deutschland in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, muss man schon sagen. Und innerhalb der Frauenbewegung hat sich dann eben auch die Frauengesundheitsbewegung herausgebildet, wo klar war, da ging es jetzt einfach auch um eine Kritik an der damaligen Situation der Schulmedizin. Also wie sind oder wie waren Frauen da auch versorgt mit ihren frauenspezifischen Anliegen? Und da gab es schon noch starke Strukturen, so mit Halbgott in Weiß, der Arzt und so. Und auch die Schwangeren- und Geburtsversorgung war lang nicht auf dem Stand von heute. Und Verhütung war natürlich ein Thema. Und Schwangerschaftsabbruch war ja damals ein großes Thema, überhaupt eine rechtliche Form zu finden. Also wir sind letztendlich auch in dieser Kampagne Mein Bauch gehört mir, damals Stern, wo viele Frauen zum ersten Mal auf die Straße gingen. In der Zeit ist die Frauengesundheitsbewegung entstanden. Es ging viel auch um Körperrückeroberung. Also wie ist Frau da unten überhaupt? Ja? Also da auch wieder Zugänge zu öffnen für ein bewusstes Körperwissen, aber auch für eine selbstbestimmte Sexualität.
Also auch um Tabus zu überwinden.
Ganz genau, das war damals die Zeit. Und dann haben sich halt in Deutschland die Frauengesundheitszentren so nach und nach entwickelt. Es gab manche, die inzwischen längst wieder geschlossen sind. Mhm. Und jetzt, glaube ich, 16 sind wir im Moment, die noch existieren. Und wir sind aber alle sehr verschieden ausgeprägt, auch in unseren Schwerpunkten, die wir uns jeweils gesetzt haben. Da arbeitet einfach jedes Zentrum auch für sich. Also das jeweilige Team entscheidet letztendlich, welche Themen wir aufgreifen. Wir haben schon viel Einheitliches, aber auch sehr Verschiedenes und sind aber in einem gemeinsamen Bundesverband miteinander vernetzt und tauschen uns da fachlich aus und entwickeln uns gemeinsam weiter. Aber durchaus auch in der Vielfalt von verschiedenen Ansätzen. Und auch die Finanzierung ist sehr verschieden. Wir werden jetzt dann relativ gut von der Stadt Freiburg unterstützt. Also wir können inzwischen, sagen wir, knappe 3,5 Stellen finanzieren, verteilt auf 8 oder 9 Teilzeitstellen von 3 Stunden bis 30, also ganz verschieden, plus Miete und Sachkosten. Aber es gibt nach wie vor Zentren, die immer noch ehrenamtlich arbeiten, obwohl sie auch schon 20, 30 Jahre existieren, wo einfach keine kommunale Förderung durchgesetzt werden konnte. Das ist natürlich ganz schwierig.
Das beantwortet eigentlich schon meine nächste Frage, weil ich eben auch ein bisschen recherchiert habe, wie viel gibt es denn überhaupt? Ja. Also ich habe jetzt irgendwie nur 13 in Deutschland gefunden.
Kann sein, bin ja auch nicht im Stand.
Und davon nur 2 in den 9 Bundesländern, also in Berlin und Dresden. Das fand ich auch überraschend oder bezeichnend. Und in Österreich gibt es 4, davon 2 in Wien und noch in Graz und Salzburg. Also es ist doch durchaus, also manche Frauen müssen weit reisen, also wenn sie diese Form von Beratung suchen. Und das war eigentlich, wäre meine Frage gewesen, woran das wohl liegt. Also, aber ich denke, das ist sicherlich ein Grund, dass es nicht unbedingt politisch gefördert
wird. Also ich würde sagen, mit Österreich kenne ich mich nicht aus, wie da die Strukturen sind, wie die finanziert werden, aber die sind sicher in der gleichen Geschichte wie wir entstanden, auf dem gleichen gedanklichen Hintergrund, also aus der feministischen Frauengesundheitsbewegung heraus, zeitlich vielleicht anders datiert. Und es von der Geschichte her war so klar, dass jedes Zentrum sich einfach auch selber gegründet hat. Also wir haben auch unseren Verein selber gegründet. Ja, das sind einfach, wir kommen aus der Selbsthilfebewegung, aus der Initiative von engagierten Frauen heraus. Hier war dann 7 Jahre ehrenamtliche Arbeit erstmal nötig, bis wir dann den ersten Zuschuss bei der Stadt Freiburg durchgekriegt haben für eine halbe Personalstelle. Und die habe ich dann gekriegt zufällig und ein großer Teil meiner bisherigen Arbeit in den vergangenen 24 Jahren war tatsächlich auch auf dieser politischen Ebene immer um die Gelder mich zu kümmern, über eine gute politische Vernetzung und Lobbyarbeit. Ja. Und das ist in anderen Städten halt so nicht gelungen. Und da gibt es keine Regelung. Das sind Freiburg ist da relativ offen für Initiativen. Hier gibt es ja viele kleine Vereine, wo eben Themen aufgegriffen haben, die von der großen Sozialarbeit oder von den Wohlfahrtsverbänden eben nicht aufgegriffen wurden damals. Und insofern gibt es hier ein buntes Spektrum. Aber in anderen Städten gibt es nichts Vergleichbares, weil da ganz andere politische oder auch soziale Schwerpunkte gesetzt werden.
Ja.
Also das hängt immer mit Engagement zusammen und auch mit Klima, in welchem Umfeld können solche Initiativen wie wir halt wachsen. Ja. Wir waren lang ein Projekt und heute nennen wir uns Einrichtung. Wir sind natürlich auch in der Freiburger Beratungslandschaft voll angekommen und anerkannt. Aber das hat natürlich einen langen Weg gebraucht. Ja. Und hätten wir nicht diesen Schritt geschafft, irgendwann in die bezahlte Arbeit zu finden, würden wir auch nicht mehr überleben. Man kann nicht 30 Jahre ehrenamtlich so eine qualifizierte Arbeit machen.
Ja.
Es gibt natürlich gute ehrenamtliche Strukturen, aber das dann ist nicht so eine professionelle Fachberatungsarbeit möglich. Das ist dann einfach eine andere Struktur. Ja.
Genau.
So. Und in den neuen Bundesländern, da gab es durchaus auch Initiativen. Also Erfurt hatte lange Zeit auch ein Gesundheitszentrum, Frauengesundheitszentrum, das ist dann wieder eingeschlafen. Aber auch im Westen, in den westlichen Ländern gab es, also in Frankfurt, Bremen, Hamburg, da gab es tolle Initiativen. Ich kenne die Kolleginnen noch gut, die mussten alle aufhören, weil die Zuschüsse wieder gestrichen wurden.
Also können wir durchaus sagen, für die aktuelle Frauenbewegung ist da auch noch viel.
Ja, ja,
Potenzial da.
Natürlich.
Viel zu tun, ja.
Und auch die Zentren, die es jetzt gibt, das sind natürlich teilweise tatsächlich Frauen wie ich, die schon etwas älter sind, die einfach einen langen Weg gegangen sind. Das stellt sich uns schon die Frage, wie geht es mit dem Generationenwechsel?
Mhm.
Und wie leben diese Einrichtungen alle weiter? Kriegen das die Zentren hin? Und natürlich kann man einen Generationenwechsel leichter machen, wenn es klare Stellen gibt, die man dann wieder neu besetzen kann. Aber wenn ich uns eine ehrenamtlichen Struktur weiterzugeben, da muss man erstmal jemanden finden, der da denn so einsteigt.
Ja.
Und so. Also insofern, ich denke, wir in Freiburg kriegen das gut hin. Wir sind auch schon vom Alter in einer guten Spannbreite inzwischen.
Mhm.
Aber das ist ganz schon ein großes Thema, ein schwieriges Thema.
Du hast vorhin gesagt, ihr seid in der Beratungslandschaft in Freiburg voll und ganz angekommen. Da schließt sich für mich die Frage an, auf welchen Wegen kommen denn Frauen zu euch? Also wie erfährt man oder wie erfahren Frauen in aller Regel von euch?
Von uns. Das hängt so ein bisschen vom Thema ab, das ist ganz verschieden. Ich würde sagen, wir sind sehr gut vernetzt. Und darüber geht das meiste. Also ich spreche mal von den Frauen. Viele Frauen kommen, also erwachsene Frauen kommen über Empfehlung ihrer Psychotherapeutin, ihrer Hausärztin, also männlich-weiblich, Hausarzt, Hausärztin, Gynäkologin, andere Beratungsstellen, die einfach wissen, okay, da gibt es das FMGZ und zu dieser Fragestellung haben die sich spezialisiert, dann machen die einen Transfer, geben unseren Flyer mit in die Hand und sagen, melden Sie sich dort oder die rufen direkt bei uns an und machen einen Termin. Also da geht relativ viel auf dem Wege. Natürlich über unsere Homepage, da ist unser Programm drauf, das ist drauf. Unsere Flyer sind flächendeckend in Freiburg ausgelegt, überall in den entsprechenden kollegialen Strukturen. Sehr viel geht über Empfehlungen von privat. Also ich habe viele Frauen hier, die sagen, ja, meine Freundin war schon bei Ihnen und ich habe jetzt dieses und jenes Problem. Und dann hat mir meine Freundin gesagt, geh doch mal da ins FMGZ, ich war da auch schon mal. Also tatsächlich über gute Erfahrungen, die Frauen gemacht haben, dass es dann weitergeht, wenn das Thema halt gerade dran ist. So, und Presse natürlich. Wir tun immer wieder auch, wir haben ja ein Veranstaltungsprogramm, wo immer wieder unsere Veranstaltungen auch in der Zeitung stehen. Also wir haben übermorgen einen Vortrag machen zum Thema Wechseljahre, nächste Woche einen zum Thema Zyklusbeschwerden, Mensbeschwerden. So werden wir natürlich immer wieder auch wahrgenommen. Und bei den Mädchen geht ganz viel über Schulsozialarbeit. Wir sind sozusagen mit der ganzen Freiburger Schulsozialarbeit vernetzt und da hat ja fast jede Schule, ich denke inzwischen jede Schule, auch eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter. Und die kennen uns und wenn die dann wiederum Mädchen bei sich in der Beratung haben, wo sie merken, da ist das Thema Ritzen, Selbstverletzung, Essstörung oder familiäre Probleme oder dieses oder jenes, dann stellen die den Kontakt zu uns her und bringen die. Also das ist fast, ja, da läuft ganz viel.
Ja.
Und auch über Mütter natürlich, Eltern, die dann von uns gehört haben, wenn sie mit ihren Kindern, jugendlichen Mädchen Probleme haben. Also wir müssen wenig drum kämpfen, dass wir gesehen werden. Wir müssen eher gucken, wie wir mit unseren letztendlich doch auch wenigen Personalressourcen alle Anfragen bewältigen können, die an uns gestellt werden.
Gibt es denn auch Männer, die hierher kommen, um Rat zu suchen?
Also direkt um Rat zu suchen nicht unbedingt, weil wir uns einfach explizit an die Zielgruppe Frauen und Mädchen wenden. Also Männer dürfen schon mitkommen, wenn sie sozusagen in einer unterstützenden Funktion sind. Also es kommen durchaus Väter mit hierher, die ihre Tochter bringen. Es kommen Schulsozialarbeiter her, die ihre
Klientin oder
Schülerinnen bringen. Es kommen Partner mit, wenn es ums Thema Verhütungsberatung zum Beispiel geht und es im Rahmen von Einzelberatung möglich ist, dann kommen da durchaus auch mal Männer mit, aber dann ist es eben das gemeinsame Thema Verhütung. Es gibt schon auch mal Anfragen von Themen, wo Männer sagen, ja, ich sehe, sie bieten da so und sowas an. Wo gibt es denn da das Pendant dazu für Männer? Mhm. Das Pendant dazu gibt es leider nicht. Also in dieser expliziten Ausprägung in Freiburg nicht. Also in Freiburg gibt es zum Thema sexualisierte Gewalt, Missbrauch, gibt es bei uns im Haus eben Wildwasser, die auch nur mit Mädchen und Frauen arbeiten. Und da gibt es aber die Einrichtung Wendepunkt für Jungs und für Männer. Aber das ist das Thema sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt, Missbrauch. Das ist nicht unser Thema. Das spielt zwar natürlich im Hintergrund immer mit rein, wir haben da ein Bewusstsein dafür, aber dafür sind nicht wir die Fachberatungsstelle, sondern eben die beiden. Ja, so vielleicht. Und wir haben jetzt vielleicht zum Thema Männer und Frauen, also wir haben unser Angebot jetzt auch geöffnet für Frauen-Sternchen oder Frauen-Unterstrich. Da dürfen auch Personen kommen, die sich eben nicht eindeutig als Frau definieren, als Cis-Frau, sondern eben auch Trans-Personen sind oder non-binär oder queer oder transgender oder wo immer sich die Personen verorten, die dürfen auch zu uns kommen, wenn es eben ein Thema gibt, was relevant ist. Also Personen, die menstruieren, Personen, die eine Gebärmutter haben, entsprechende Probleme damit vielleicht auch, sind natürlich bei uns auch willkommen.
Ja.
Da gibt es halt fließende Bereiche,
genau.
Aber explizit Cis-Männer mit ihren Cis-Männer-Anliegen.
Nee, das ist klar.
Ja. Haben wir hier eigentlich jetzt auch nichts zu bieten.
Ja, ja.
Aber sie dürfen, natürlich sind uns Männer willkommen in Kooperationsbezügen.
Ja, ja. Genau, und es kam ja jetzt schon immer wieder vor, und was jetzt sozusagen der Fokus vom weiteren Gespräch sein soll, ist jetzt Thema Verhütung und da insbesondere das Diaphragma.
Mhm.
Vielleicht als Einstiegsfrage, warum ist denn Verhütung so ein wichtiges Aufgabenfeld?
Das hat sicher auch mit unseren Anfängen zu tun oder mit unserem Selbstverständnis, wie wir uns definieren. Also unsere Leitlinie ein Stück weit, wie wir uns definieren, ist, dass wir einen kritischen Blick auf die Schulmedizin haben. Wir arbeiten mit einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis und einem frauenspezifischen Gesundheitsverständnis. Das heißt, wir gucken, was brauchen Frauen an Unterstützung in diesem Feld von Gesundheit, in dem wir uns bewegen. Ja? Und wenn man eben auf die Verhütungsmöglichkeiten guckt, die Frauen zur Verfügung gestellt werden in unserer Gesellschaft, dann ist da der große Teil der Frauen nimmt eben die Pille oder also hormonelle Verhütungsmittel. Es muss nicht unbedingt die Pille sein. Da gibt es ja auch Variationen wie Pflaster und Stäbchen und 3-Monats-Spritze und Vaginalring. Aber das sind alles hormonelle Verhütungsmittel. Das ist ein großer Teil der Frauen, die das machen. Der nächste größte Teil sind die Spiralen. Wir wollen Frauen einfach auch Alternativen anbieten mit dem Diaphragma. Ein sicheres Verhütungsmittel, was nicht in den Zyklus eingreift und keine Nebenwirkungen hat. Das ist letztendlich das, was für das Diaphragma spricht. Und das ist auch ein Stück weit unser Verständnis von Gesundheitsberatung. Also deswegen machen wir Verhütungsberatung. Schon auch, um Frauen dieser Überschrift gerecht zu werden, dass auch über unseren Beratungen steht, informierte Entscheidung, informierte Patientin. Also wenn Frauen zu uns kommen und sagen, ich möchte mich mit dem Thema Verhütung beschäftigen und weiß nicht, was für mich stimmt, dann machen wir schon den ganzen Fächer auf. Was gibt es auf dem deutschen Markt, aber dann auch mit allen Vorteilen, mit allen Nachteilen. So, dann können die wählen. Okay, Pille, Spiralen, sonst wie natürliche Familienplanung, Barrieremethoden, was passt für mich. Und wir sehen das grundsätzlich eben als kritisch an, wenn Frauen fast zwangsläufig oder Mädchen schon ganz früh immer automatisch die Pille verschrieben kriegen, mit 13 im ersten Pickel auf der Nase oder ob sie jetzt einen Freund haben oder nicht und dann wird sofort die Pille verschrieben. Wir sehen diese Langzeitwirkung von Hormonen im Körper schon als kritisch an. Das ist das eine. Und das andere ist, warum wir auch Verhütungsberatungen anbieten, weil wir den Eindruck haben, dass es bei den Frauenärzten eben nicht ausreichend gemacht wird, dass da eben doch sehr kurz nur beraten wird oder auch eher einseitig, weil die Frauenärzte teilweise eben doch auch von der Pharmaindustrie sehr umworben werden in Richtung Pille und Spirale. Die wenigsten ja auch was vom Diaphragma wissen oder das auch positiv weitergeben. Und das ist so ein bisschen unser Anspruch, da Frauen auch nochmal was anderes anzubieten. So ist es, glaube ich, entstanden.
Ich musste gerade, da habe ich lange nicht mehr dran gedacht, aber als ich mein Erstberatungsgespräch bei der Frauenärztin hatte mit 14 zur Verhütung, also ich glaube, ich bin sogar hingegangen mit dem Auftrag meiner Mutter, mir die Pille verschreiben zu lassen. Ja, ja. Und ich, mir ist gerade eingefallen, dass ich damals von der Frauenärztin gleich so ein Probepäckchen mitgegeben bekommen habe. Was sie natürlich als Probe von der entsprechenden Firma bekommen hatte. Und eigentlich so, wenn du das jetzt so beschreibst, ist es fast wie eine Einstiegsdroge. Also ich musste nicht mal mehr in die Apotheke gehen, um die erste Pille zu nehmen, sondern sie gleich mitbekommen. Also auch keine Bedenkzeit mehr mit nach Hause genommen oder so. Also ist mir jetzt einfach so noch als Verbildlichung zu dem, was du gesagt hast. Ja,
das ist so. Also ich denke, das kann man schon verstehen aus Sicht der Frauenärzte. Die müssen natürlich bei jugendlichen Mädchen auch für Verhütung sorgen. Das ist ihr Auftrag ein Stück weit. Mhm. Und natürlich sind 14-Jährige vielleicht für ein Diaphragma noch nicht reif genug unter Umständen. Ja? Und die Frauenärzte haben natürlich nachher auch die Mädchen wieder sitzen, wenn sie schwanger sind. Das ist auch nicht unbedingt toll. Und ich glaube, da ist einfach dieses Thema Sicherheit, höchstmögliche Sicherheit in diesem Alter, hat da einen hohen Stellenwert. Aber wir finden es halt mit so einem kritischen Blick auch auf hormonelle Wirkungen im Körper und auch auf den Zugang zum Körper, dass das eigentlich nicht gut ist, wenn das wie gar nicht hinterfragt wird. Und Pille oder Hormone sind einfach Medikamente, die in dem Körper eine Wirkung haben, eine Wirkung mindestens, aber auch Nebenwirkungen. Ja. Und das muss, ich finde, es müsste kritischer transportiert werden, dass da mehr Entscheidungsbewusstheit auch mit drin ist. Und das sehen wir als sehr kritisch an. bei allem Verständnis natürlich, also ich meine, mit den eigenen Kindern ist das dann auch die Frage. Ich habe ja auch eine Tochter, wo schon jetzt längst erwachsen ist, aber natürlich war ich in dem Alter, wo es bei ihr losging, auch, und da ist ja auch ein Zwang unter den Jugendlichen, ja? Also da hätte ich mit 14 auch nicht kommen müssen und sagen, jetzt nimmst du ein Diaphragma. Also die hat das natürlich auch, das geht in dem Alter nicht, weil alle die Pille nehmen, ja? Das ist ein richtiger Gruppenzwang. Also diese Freiheit auch für sich selber, so eine autonome Entscheidung zu treffen, erlebe ich jetzt bei unseren Beratungen, ja, also würde man sagen, ab Anfang 20 kommen die Frauen inzwischen, die jungen Frauen, sehr verstärkt mit einer klaren Haltung, jetzt möchte ich hormonfrei sein, ich habe das jetzt jahrelang, die Pille, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das habe ich in den Anfangsjahren hier so nicht erlebt.
Sondern?
Da kamen die Frauen viel später im Diaphragma, also Ende 20, Mitte 30. Also ich habe keine jungen Frauen hier beraten. Und jetzt ist hier der Zulauf wirklich ab Anfang 20. Also mehrheitlich junge Frauen. Das hat sich völlig gedreht die letzten Jahre. Sehr spannend.
Ich glaube, dass also überhaupt dieses kritische Hinterfragen von hormoneller Verhütung ist in der Altersgruppe, wirklich ganz stark verbreitet, auch über die Medien, die sozialen Medien, da wird viel diskutiert, Podcasts etc. Also,
das ist aber positiv. Erst seit ein paar Jahren, glaube ich, es kommt schon über die sozialen Medien. Das hat ja in der Vivas nochmal geöffnet.
Ja. Auch geht, glaube ich, auch einher mit solchen, sowas wie Menstruationscup, die immer mehr verbreitet wird überhaupt. Also, so, dass man mehr nachdenkt, was führe ich in meinen Körper ein und warum.
Ja.
Also,
ja.
Vielleicht können wir einfach noch mal ein bisschen basic kurz klären, was ist überhaupt das Diaphragma und wie funktioniert das?
Was ist das überhaupt?
Ja, genau.
Okay. Oh je, meine. Das Diaphragma ist, würde ich jetzt mal sagen, eine Membran, eine Kappe, ein aus Silikon wird das heute hergestellt. Also ich arbeite ja schon lange damit. Früher war es aus Latex, da gibt es jetzt verschiedene Variationen. Heute gibt's, ist es eine Form von Silikon, also es ist eigentlich ein Ring mit einer Feder drin, ein Federring. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erklären kann, ob das Radio, ob das irgendwie ankommt.
Eben. Man kann es ja dann auch googeln.
Also eine Gummikappe, würde ich sagen, oder eine Gummimembran, wie eine Schale fast gar, die eben durch diese Feder kann man das zusammendrücken und sich in die Vagina einführen. Das wird dann so eingesetzt, dass es den Gebärmutterhals mit Muttermund bedeckt, dass der auf jeden Fall zugedeckt ist und das vordere Teil liegt dann hinter dem Venusknochen, sodass das Diaphragma in der Vagina einen stabilen Sitz hat und das ist eine Barrieremethode, die letztendlich verhindert, dass die Samenzellen, die beim Sex dann eben in der Vagina verbleiben, dass die eben nicht weiter wandern können in die Gebärmutter hinein und letztendlich dann eben nicht zum Ei den Weg finden.
Funktioniert denn dann die Beratung zum Diaphragma? Also das ist ja, nimmt ja sehr viel Raum von eurer Arbeit ein. Warum braucht es dafür so viel, auch so viel Zeit, so viel Aufwand? Und ja, wie funktioniert diese Beratung zum Diaphragma?
Also das ist so ein bisschen einfach über die Jahre auch gewachsen, unser Modell, wie wir das anbieten. Das ist so das Konzept, was tatsächlich die Frauengesundheitszentren im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, kann man jetzt ja schon sagen, miteinander so entwickelt haben. Es ist relativ aufwendig. Ich denke, auch die Pro Familia-Einrichtungen haben sich da weitestgehend mit angeschlossen. Unser Ansatz da drin ist, die Frauen bestmöglichst zu informieren auf einer Theorieebene über alle Anwendungsregeln, über auch angrenzende Themen. Also Ich mache da entweder eine Einzelberatung draus oder die letzte Zeit zunehmend auch in Form von kleinen Gruppen. Eine Gruppenberatung nenne ich das jetzt mal, oder einen Info-Nachmittag, einen Info-Abend, wo ich den Frauen relativ ausführlich eben die Anwendungsregeln erkläre, aber auch, wann verwende ich das im Zyklus, in welchen Situationen, wie genau handhabe ich das. Also sehr detailliert, sodass die Frauen ein gutes Gesamtverständnis haben über die Wirkweise dieses Diaphragmas und das auch eben in ihre Körperlichkeit einsortieren können und auch in ihr Zyklusgeschehen. Dass es da einfach ein Grundlagenwissen gibt. Das ist der eine Teil, und der andere Teil ist tatsächlich die praktische Arbeit. Also mir ist es wichtig, dass die Frauen das nicht, wie es manchmal bei den Frauenärzten ist, die setzen die Frauen auf den gynäkologischen Stuhl und haben früher solche Ringe verwendet. Heute verwenden sie auch die Probemodelle, aber mitunter setzen es die Frauenärzte bei den Frauen ein und messen quasi die Vagina aus. Das ist nicht unsere Herangehensweise, sondern mir ist wichtig, die Frauen zu ermächtigen, sich selber berühren zu können, sich in ihrer Anatomie selber sich zurechtzufinden und sich auszukennen und eben lokalisieren zu können, wo liegt mein Muttermund heute. Der verändert sich auch mit dem Zyklus, der liegt mal weiter vorne, weiter hinten, auch nicht immer ganz mittig, mal mehr von oben, mal mehr von unten. Also, dass sie einfach beim Tasten in ihrer Vagina genau eine Sicherheit kriegen, hier ist mein Gebärmutterhals, mein Muttermund, und jetzt kann ich das Diaphragma auch entsprechend einsetzen und habe nachher auch nach einer gewissen Übungszeit eine Sicherheit, dass ich weiß, da gehört es hin und da liegt es richtig und so ist es richtig eingesetzt. Und nur wenn Frauen diese Autonomie haben, aber auch diese Sicherheit, werden sie sich auch in der Sexualität entspannen können und dieses Vertrauen haben, dieses Verhütungsmittel funktioniert. Und natürlich höre ich das von vielen Frauen, dass die dann eben beim Kondom immer sich ängstlich fühlen, weil es natürlich schon mal gerissen ist oder all sowas. Also um Frauen auch eine freie und schöne und lustvolle Sexualität zu ermöglichen, ist erstmal die Sicherheit, dass die Verhütung funktioniert, was sehr Grundlegendes. Und das wollen wir eben nicht nur delegieren an eine Pillenschachtel oder an eine Frauenärztin, die dann irgendwas einsetzt, sondern nee, die Frauen können für sich da ganz autonom entscheiden, heute setze ich es ein und so weiß ich auch, dass es gut sitzt und ich verstehe auch, auf was ich da achten muss. Das, ja, ist eine, das stärkt Frauen auch in ihrer Autonomie, sage ich mal. Ja.
Ist es sehr umständlich, das zu benutzen?
Das zu benutzen. Das ist natürlich schon auch...
Das ist so das,
die gängige,
das Image, das es hat, würde ich sagen.
Ja, das ist das Image und das ist schon, würde ich sagen, auch sehr individuell, wie das empfunden wird. Also mir begegnen diese Bilder auch und ich kann das schon nachvollziehen. Also ich sag mal, wenn Frauen gewohnt sind, die Pille zu nehmen oder mit Spirale zu verhüten, dann ist auch in der Sexualität diese Grundfrage der Verhütung geklärt. Dann kann die Sexualität sehr spontan gelebt werden. Überall und jederzeit sozusagen. Ja, und es ist je nach Lebensphase und auch Lebenssituation ja auch schön und kann toll sein und ist dann vielleicht auch ein Bedürfnis, wenn man frisch verliebt ist und was weiß ich, wie gerade unterwegs ist. Da kann natürlich das bisschen als einschränkend empfunden werden, dass dann vielleicht das Diaphragma gerade nicht in der Tasche dabei ist oder ich erstmal, auch wenn ich mitten im sexuellen Miteinander bin, diese Unterbrechung habe, so wie analog der Mann vielleicht das Kondom dann überziehen würde. An der Stelle müsste ich als Frau kurz das Diaphragma einführen, das empfinden Frauen dann auch durchaus mal als Unterbrechung oder störend. Da hat das Diaphragma den Vorteil gegenüber dem Kondom, dass man es auch vorher schon einsetzen könnte. Das finde ich dann auch nochmal eine Erleichterung. Und für manche Frauen ist es auch eine Hürde, sich selber zu berühren und da was einzusetzen. Und da gibt es auch Berührungsängste oder es klappt nicht so gut oder so. Also die Frauen werden dann durchaus sagen, das ist mir alles zu kompliziert, ich schluck lieber die Pille und dann brauche ich mich um nichts mehr kümmern. Das ist natürlich eine Entscheidung, wie stehe ich zu meinem Körper, wie stehe ich zu mir, wie wichtig ist mir das jetzt, keine Hormone mehr zu haben. Aber auch, wie bin ich in meiner Sexualität, lebe ich in einer festen Beziehung, wo es auch, wo man sich ja auch ein Stück weit aufeinander einstellt und miteinander die Abläufe halt klären kann und auch Kommunikation möglich ist. Das finde ich ja auch was ganz Wichtiges. Auf der anderen Seite denke ich, wenn man, es ist ja auch so, wenn ich dann, das empfinden manche Frauen auch als sehr schwer, über Sexualität zu sprechen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, es gibt immer wieder auch Situationen in der Sexualität oder kann sie geben, wo eben unausgesprochen vielleicht Penetration in Anführungszeichen stattfindet. Ob die jetzt wirklich immer so bewusst gewollt ist im Moment und auch geklärt, da gibt es halt sehr fließende Übergänge. Und das höre ich schon von Frauen auch, dass sie da auch nicht immer im richtigen Moment den Stopp setzen können und so weiter. Da könnten die Erfragen mal wieder sehr hilfreich sein, auch bewusster miteinander in eine Klärung zu gehen. Welche Form von Sexualität leben wir gerade?
Ab wann ist Penetration eigentlich gewünscht?
Eigentlich dran und wann nicht? Oder will ich jetzt lieber noch auf der Schmuseebene bleiben oder sonst wie? Ja? Also da sind sehr viele Aspekte drin und kenne ich jetzt schon Frauen, die da relativ eine bewusste Entscheidung fürs Diaphragma getroffen haben, weil sie keine Pille mehr wollen, weil sie keine Spirale mehr wollen und dann auch wissen, dass sie das für sich eben gerne in Kauf nehmen, dass es da vielleicht für den Moment mal eine Absprache braucht oder man sich da wie miteinander halt aufeinander einstellen muss und dann funktioniert es genauso gut. Aber für manche ist es nicht dran, die sagen, ich will einfach, meine erste Priorität ist absolute Spontanität, dann würde ich sagen, ja, dann ist vielleicht für die nächsten paar Jahre die Pille wirklich besser, ja? Oder eine Spirale.
Thema, was du jetzt schon mehrmals auch mit angesprochen hast, was mich mit am meisten beschäftigt, muss ich sagen, ist dieses Kennenlernen und auch der eigenen Anatomie, auch das sich selbst anfassen. Das hast du ja auch schon erwähnt, dass das einerseits von euch ein Bildungsanspruch oder Bildungsauftrag ist. Und ich habe auch jetzt in meiner Recherche hier für das Interview habe ich eine Seite gefunden von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über Verhütung und da wurde zum Diaphragma wurden Vor- und Nachteile aufgeführt und da wurden unter anderem eben auch aufgeführt als Vorteil, dass Frauen das schätzen, dass sie eben da so eine Selbsterfahrung machen können, sich und ihren eigenen Körper über das Diaphragma oder über das Beschäftigen, Auseinandersetzung mit dem Diaphragma als Verhütungsmittel, sich und ihren eigenen Körper besser kennenlernen. Und auf der anderen Seite bei den Nachteilen war eben das, was du auch gerade schon erwähnt hast, aufgeführt, dass einige Frauen das als unangenehm empfinden, sich selbst an der Vagina zu berühren. Und das finde ich nachvollziehbar, wahnsinnig nachvollziehbar, erschreckend nachvollziehbar. Und ich wollte dich fragen, ob du aus der Erfahrung von deiner langjährigen Arbeit da irgendwie was dazu sagen kannst. Woher kommt das vielleicht? Also warum gibt es diese Ängste jetzt nicht bei individuellen Frauen, sondern bei Frauen allgemein? Weil ich denke, das ist doch ein sehr verbreitetes Phänomen.
Also da gibt es viele Sachen zu sagen. Also ich denke, zum einen sind wir Frauen, je nachdem in welcher Generation wir erzogen wurden oder auch wie in welcher Familie individuell wir sind, nicht unbedingt ermuntert worden oder dazu erzogen worden, mit unserem Körper offen umzugehen. Also das Thema Sexualität als ein Grundbedürfnis und als was Schönes, was auch zu fördern ist. Ich weiß nicht, ob das in unserer Gesellschaft wirklich schon so breit angekommen ist, ja? Oder ob da immer noch sehr viele Schamthemen mitschwingen und so. Und das nehmen Kinder und auch Mädchen natürlich von Anfang an auf. Also diese Bewertung von Körper und Sexualität und wann darf ich mich berühren und wie und wo und pfui pfui und all sowas, das findet ja total subtil statt. Also, und da denke ich jetzt mal gesamtgesellschaftlich, haben wir kein Klima, wo ein Frauenkörper positiv bewertet ist und positiv besetzt ist, sondern da gibt es sehr zwiespältige Botschaften. Ja? Ich meine, wenn ich am Kiosk vorbeigehe und überall Nacktbilder sehe von Frauen, dann ist ein Frauenkörper Ware. Das macht auch was. Ja? Und sonst ist eben Scham besetzt und so. Also das, dieses Recht von Frauen auf autonom und frei und kräftig und stark in der Welt sein zu dürfen, das ist noch nicht ausreichend gelebt. Und ich glaube, das tragen alle Frauen irgendwo auch in ihrem Körper. In dieser Form von vielleicht Berührungsängsten oder nicht mit einer Scheu, aber auch mit dem Thema Menstruation zu verheimlichen und das soll ja niemand merken und das ist schmutzig. Also diese Sachen sind ja auch noch alle da, ja. Oder mit Menstruationsbeschwerden, da funktioniere ich nicht richtig, wenn ich meine Tage habe. Bis hin zu Wechseljahres-Schamgefühle, dass Frauen nicht wollen, dass man merkt, dass man es in der Wechseljahre ist und Hitzewallungen hat, weil dann wieder, da ist es wieder mit Attraktivitätsverlust verknüpft. Also dieser gesamtgesellschaftliche Zwang von Frauen, auch irgendwelchen Schönheitsidealen zu entsprechen, normierte Körper, die schlank und rank sind und jung und attraktiv und all diese Sachen, das bringt immer mit sich, dass Frauen ihren Körper per se mehrheitlich nicht okay finden und nicht gut finden und immer sich über Diät und sonst wie probieren, irgendeinem Bild danach zu eifern. Mal so ganz pauschal gesagt, ja. Deswegen auch diese ganzen Schönheits-OPs, die einen riesen Raum einnehmen, das ist eigentlich unglaublich. Ja. Ich glaube, sowas spielt da auch mit rein.
Ja.
Und dann selbstverständlich die individuelle Erfahrung von vielen Frauen mit sexualisierter Gewalterfahrung, mit Übergriffen, das zeigt sich natürlich auch im individuellen Körpergefühl. Und auch das ist ein Thema in der Diaphragma-Anpassung, dass ich natürlich das mitunter auch thematisiere oder Frauen bringen das Thema mit, dass sie sagen, wenn ich sie jetzt da, wenn wir miteinander auf dieser Ebene Diaphragma einführen und tasten und gucken, passt es. Auch diese Themen von vielleicht Traumaerfahrungen, die auch im Körper sitzen, da auch aktiviert werden können oder Angst davor ist. Ist ja für viele Frauen auch sehr schwer, eine gynäkologische Untersuchung aushalten zu können. Dann kommt dieses ganze Feld da mit rein. Ja? Also das mal so ganz auf einer Metaebene, ohne das für jede Frau individuell sagen zu wollen. Genau. Bei dir ist es so, aber all diese Themen spielen da eine Rolle.
Ja. Läuft denn so eine Anpassung ab, die ja zu der Beratung dazugehört, zur Beratung von Diaphragma?
Genau, also da ist es einfach so, dass die Frau auf einem Platz bei mir sitzt, also ich habe eine kleine Matratze, wo die Frau einfach dann drauf sitzt Und das ist schon ähnlich wie bei einer Frauenärztin, dass sie da einfach im, also nackt ist, im Bereich des Beckens. Und ich sitze dann an der Seite nebendran und gebe ihr im Prinzip diese Modelle. Wir haben die in verschiedenen Größen da und dann kann die Frau die bei sich einsetzen. Und ich taste dann und überprüfe eben, ob die richtig sitzen und ob die Größe stimmt. Das ist so ein bisschen ein Miteinander rauskriegen. Damit lernt die Frau, das bei sich selber einzusetzen. Ich gebe ihr immer auch die Sicherheit, so stimmt's, so stimmt's nicht. Also das ist ganz wichtig, dass sie da eine gute Rückmeldung kriegt. Und so lernt ihr auch ihre Anatomie kennen und gewinnt da eine Sicherheit. Und das ist relativ leicht zu lernen, das ist jetzt auch nicht ein Riesending. Ich glaube, die Frauen müssen sich trauen und sich dieser Situation stellen. Das ist vielleicht die größere Hürde, wenn es dann das direkte, praktische Tun, das ist auch nicht komplizierter wie ein Tampon einführen oder eine Menstasse. Aber jede Frau weiß, wie schwierig das beim ersten Mal Tampon war, wenn man es als Jugendliche einführt und denkt, oh Gott, wie soll ich den da reinkriegen? So ist es da halt auch. Man muss es einfach das Handling dann lernen. Und ich begleite die Frauen halt da drin und versuche einen angenehmen Rahmen zu gestalten. Also sitzen bei uns nicht auf dem gynäkologischen Stuhl, mit Absicht nicht. Und ich sitze auch nicht frontal davor, sondern gebe möglichst einen geschützten Raum vor, sodass die Frauen sich sicher fühlen können, aber aufgehoben und da eine gute Lernatmosphäre haben, um sich da diesem Thema widmen zu können.
Und wie findet man raus, welche Größe passt?
Das ist so ein bisschen das, was ich halt gelernt habe, an was ich mich orientiere. Ich versuche, die größtmögliche Größe rauszukriegen, die in die Vagina gut reinpasst, zwischen diesen zwei Punkten, was ich nenne hinteres Scheidengewölbe, dass es eben hinterm Gebärmutterhals sich verankern kann und das vordere Teil soll eben hinter diesem Venusknochen sitzen, in der sogenannten Symphyse, das ist der medizinische Fachausdruck für diese Mulde oder Nische, wie wir es auch nennen, und dass sich da gut reinlegt. Und das ist eben die Modelle, die wir haben, sind im Abstand von 5 mm Durchmesser verschieden, also in Größe 60, 65, 70, 75, 80 und so weiter. Immer 5 mm und das fühlt man aber dann, wenn man eine Erfahrung hat mit Vagina-Tasten, sage ich mal, kann man diese Unterschiede eben dann schon merken, wie liegt es am besten drin. Und bei manchen Frauen passt auch keins, wenn die Anatomie der Frau eben anders gewachsen ist, wieso, dass es gerade für dieses Diaphragma passt, dann passt vielleicht auch mal eines nicht. Ja. Dann ist die Vagina nicht falsch, sondern...
Es gibt zu wenig Modelle.
So kann man es auch sagen, genau.
Gibt es denn überhaupt viele, also wie viele Modelle gibt es denn oder wie ist denn der Markt, der Diaphragma-Markt? Das ist jetzt die vorletzte Frage.
Alles okay. Ja. Also es gibt im Moment gibt's zwei verschiedene Modelle auf dem Markt. Das ist einmal das Modell Kaya, also hier in Deutschland, aber ich glaube, es ist in ganz Europa so, weil... Ich glaube, hier gibt es ein Monopol in Deutschland von der Firma Kessel, die eben verkauft. Und Kessel Made in Team. Und da gibt es Kaya, was tatsächlich weltweit vertrieben wird. Das ist eine Einheitsgröße, die mehrheitlich den Frauen passt. Ich finde das ein gutes Modell, finde es aber kritisch, dass es als Einheitsgröße vermarktet wird, weil dadurch viele Frauen nicht in eine Anpassung gehen, sich das einfach nur bestellen übers Internet. Und da habe ich tatsächlich die Erfahrung, dass das eben bei weitem nicht allen passt. Und da, wo es passt, ist ja gut, aber da, wo es halt nicht passt, dann weiß ich nicht, ob die Frauen das immer wirklich merken, wenn es zu klein oder zu groß ist und nicht gut sitzt. Also das finde ich so ein bisschen riskant. Ich rate immer zu einer Anpassung. Und das andere Modell heißt Zynga. Das gibt es eben in vielen verschiedenen Größen. Kann man zählen, das habe ich schon wieder weggelegt. Also von Größe 60 bis 90 exakt immer in 5 mm Schritten. Also das sind es dann 8 Modelle ungefähr. Da geht es darum, das wird sehr individuell angepasst, wird dich entsprechend der Anatomie der Frau. Also es sind eigentlich zwei Modelle in verschiedenen Ausprägungen.
Ja, als Abschlussfrage wollte ich dich bitten zu sagen, was du dir wünschst für die Frauengesundheit und für, was muss passieren, damit Verhütung für Frauen zu einem besseren und leichteren Thema wird.
Ja, puh, was wünsche ich mir da? Also ich fände es schon gut, wenn solche Barrieremethoden, wie jetzt das Diaphragma, früher gab es auch noch Portiokappen, die sind inzwischen völlig vom Markt verschwunden, wenn es da einfach eine größere Vielfalt gäbe, dass Frauen wirklich Zugang hätten zu anderen, also zu vielen oder zu mehreren Formen von Verhütungsmitteln, die eben nicht hormonell wirken und nicht in den Körper eingreifen. Trotzdem sicher verhüten. Also das Thema Sicherheit spielt natürlich eine große Rolle bei Verhütung, ja. Das würde ich mir wünschen, mehr Alternativen und auch mehr positive Bewertung dieser Verhütungsmittel und mehr öffentliche Bekanntheit. Und dass es dafür auch mal Geld gäbe für Studien, die das besser erforschen, weil das ist alles so letztendlich Erfahrungswissen, was wir weitergeben. Das ist relativ wenig erforscht oder so gut wie gar nicht. Es gibt so ganz kleine Studien, die aber jetzt auch nicht, finde ich, die Aussagekraft haben. Also da könnte man schon noch mal etwas frauenfreundlicher forschen. Und ich fände es natürlich auch super, wenn es insgesamt auf dem Verhütungsmarkt auch mal Alternativen für Männer gäbe, sodass das Thema nicht eigentlich ein Frauenthema ist, was es nach wie vor ist seit Jahrhunderten, mehr oder weniger. Und da fragt man sich natürlich auch, warum da nichts passiert. Ja. Aber letztendlich werden die Frauen schwanger und insofern ist der Wunsch für Frauen auch sicher zu verhüten erstmal richtig körperlich präsent und insofern ist es halt offensichtlich dabei geblieben. So vielleicht.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es
gerne.
Nochmal wahnsinnig aufschlussreich, obwohl ich auch schon die anderen Gespräche richtig, richtig hilfreich und aufschlussreich fand. Ja, danke für die Zeit und die Mühe.
Sehr gerne.
Das war Revolvation zum Thema Frauengesundheit, Verhütung und Diaphragma. Das Gespräch hat Marlene Weck geführt und sie sprach mit Vera Löffler vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum Freiburg. Auch in Österreich gibt es Frauengesundheitszentren in Wien, Graz und Salzburg. In Innsbruck gibt es eine solche Einrichtung bisher nicht. Das heißt, hier gibt es noch Luft nach oben für die feministische Gesundheitsarbeit.